Gott wird mich töten. Dieser Satz kreist und kreist durch ihre Gedanken. Die Predigten, die Bücher, die frommen Rituale waren ihr Leben. Und irgendwann hat nichts anderes mehr ihr Leben bestimmt. Von Gott versklavt. Heute ist sie bei uns im Beichtstuhl zu Gast und nimmt uns ein Stück ihres Weges mit. Hier ist die Geschichte von Ruth.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hausverbot im Beichtstuhl.
Hallo!
Hallo, kommt von hinten, das ist Micha. Und das andere Hallo kommt von vorne, das ist Uwe. Wir sitzen heute wirklich mal vorne und hinten. Ist ein schönes Bild. Ja.
Ich habe einen Stuhl und ich sitze hinter dem Stuhl vom Uwe. Und Uwe dreht mir den Rücken zu.
So ungefähr.
Wir sitzen auf dem Sofa nebenan.
Ja, ja, das ist alles ganz entspannt. Wir haben heute einen Gast oder eine Gästin, nämlich die Ruth.
Hallo.
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 Schön, dass du da bist, Ruth.
Ja, finde ich auch.
Sprechen.
Ja. Wir haben ein ganz spannendes Thema. Aber bevor wir da reingehen, frage ich dich erstmal ein paar Fragen, dass die Leute dich mal so ein bisschen kennenlernen. Vorhin hat ja dein Mann gesagt, als er uns dir übergeben hat, du wärst die beste Frau von allen. Was magst du denn an Georg am meisten?
Lügenkresse. Das ist eindeutig meine Frau.
Dass ich meinen Mann Georg richtig sehr mag, ist seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und der strahlt einfach so vor Liebe. Also das, ja, der ist ein leuchtendes Honigkuchenpferd.
Damit die Leute sich nicht wundern, warum lernen wir es Ruth kennen und das Erste, was wir sie fragen, ist etwas, was über ihren Mann geht.
Weil wir sind mit ihm auch gut befreundet.
Georg ist einfach ein gemeinsamer Freund von Uwe und mir und das war er schon seit Jahren, noch bevor wir uns kennengelernt haben.
Ja. Jetzt bist du ja auch eine Internetnutzerin. Was sind denn deine Lieblings-Apps auf deinem Handy?
Oh.
Nutzen du am meisten?
Leider muss ich zugeben, Reddit. da bin ich sehr, sehr viel unterwegs und YouTube, WhatsApp, jetzt leider nichts Krasses. Wikipedia mache ich doch auch sehr gerne mal mit auf, gerade wenn so Sport im Fernsehen läuft, da interessieren mich die sportlichen Handlungen tatsächlich wenig, sondern eher, welcher Spieler verheiratet ist und was sie so alles in ihrem Leben gemacht haben und wer eine gute Vaterbeziehung hatte, damit beschäftige ich mich dann.
Klingt nach einem interessanten Rabbit Hole.
Ja.
Oder Reddit Hole.
Reddit Hole, genau.
Definitiv. Kochst du denn gerne?
Nee. Oh. Das ist noch was ich sehr am Georg schätze. Wir haben es tatsächlich so gemacht. Ich putze, er kocht. Das ist einfach für alle das Beste. Wenn wir tauschen, dann ist niemand mit dem Ergebnis zufrieden.
Ja. Dann noch ein Cocktail dazu. Ich weiß, dass Georg hervorragende Cocktails macht.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ja... Du hast noch eine Frage?
Ja.
Mach hin.
Ruth, was schätzt der Georg an dir am meisten? Es geht heute um dich. Ich und Georg.
Ja.
Bisher wissen wir über die Ruth nur, dass sie putzt.
Sprüche 31.
Und Wikipedia und Handy nutzt und Internet und so weiter.
So. Soll ich ihn mal herrufen? Also ich glaube, Georg findet mich liebevoll und geduldig. Ich glaube, unsere Konflikte wären manchmal ganz schön eklig und würden ganz schön eskalieren. Aber meistens schaffe ich das ganz gut zu deeskalieren und ich glaube, das schätzt er auch.
Wir brauchen mehr Ruth im Leben.
Mehr Ruth im Leben.
Das ist allgemein, ja.
Ich lehne mich wieder nach hinten.
Wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen über deine Geschichte gesprochen. Und ich habe mir zwei Sachen notiert, wo ich dachte, das habe ich so noch nie gehört, also zumindest die erste. Das Thema ist nämlich Radikalisierung durch Bücher, Internet und YouTube. Kommt das in die Richtung?
Ja, das ist ziemlich gut auf den Punkt getroffen.
Und dann gab es ja bei unserem Gespräch, bei unserem ersten, deine Aussage, ja, mein Mann hat mir gesagt, jetzt ist mal Zeit, das auf den Punkt zu bringen. Und dann haben wir gesagt, boah, wenn es nur der Mann meint, seltsam, wissen wir nicht. Da hast du einen so tollen Satz gesagt. Ich bin nicht so wichtig, stimmt nicht. Ich bin es wert, gehört zu werden.
Ja.
Der hat uns überzeugt zu sagen, mit dir machen wir einen Talk. Wie ging es denn los? Wo ist denn der Punkt, wo du gesagt hast, da hat sich was gedreht, dass es für dich in Richtung Radikalisierung ging?
Das war ein relativ schleichender Prozess. Ich bin in einer kleinen Stadt groß geworden, in der Lenzkirche. Meine Eltern waren jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich hatte eine echt nicht so schöne Schulzeit, wurde mies gemobbt und hatte keine Freunde. Ich wusste irgendwie, Gott liebt mich. Und ich habe all die Zeit, die normale Teenager mit Freunden verbringen, mit Gott verbracht. Hab da auch schon als Teenager sehr viel Bibel gelesen und es hat mir aber nicht gereicht. Und dadurch bin ich dann so an verschiedene Bibelschulen geraten und ja, dann auch an eben Internetprediger und dann bin ich dann irgendwann ausgezogen und die normale Kirche, das war mir immer irgendwie zu lasch. Ich dachte, ah, da muss doch noch mehr gehen, da muss doch noch mehr gehen. Und dann habe ich angefangen, mir solche Sachen reinzuziehen. Also in den Spitzenzeiten tatsächlich so 2 Stunden Bibellehre pro Tag, einfach abends statt Fernsehen. Ich habe Notizbücher vollgeschrieben. Ja.
Was heißt denn für dich mit Gott verbracht? Anstatt mit Freunden Zeit verbracht, mit Gott Zeit verbracht. War das, ich sag mal, das Reinziehen von Predigten oder war das Gebet oder wie hat das bei dir ausgesehen?
Spazieren gehen war ich viel und habe gebetet. Ich habe tatsächlich auch viel für mich gebetet und so gefragt, Gott, warum bin ich so abnormal? Warum mag mich niemand? Das ist doch voll scheiße. Und dann habe ich ja auch Fürbitte getan und so. Ach, das ist so ein Christensprech, Fürbitte getan. Hab viel halt auch gefragt, hey Gott, was willst du mit meinem Leben? Was soll ich tun? Hab ja auch Bibel gelesen. Das war so die erste Zeit, so richtig Predigten konsumiert, sag ich, habe ich dann erst, als ich von zu Hause ausgezogen bin, so mit 19, 20.
Jetzt sagst du, dich mag keiner. Wie kamst du auf dieses Gefühl?
Ich war ein relativ schwieriges Kind, beziehungsweise ich war ein nicht normales Kind. Ja, was so ein bisschen mit dazu beigetragen hat, sich irgendwie als Außenseiter zu fühlen und dann halt das Mobbing in der Schule und keine Freunde zu haben, da kommt man dann leicht auf die Idee, dass einen keiner mag.
Also Kombination aus Mobbing im Endeffekt und keine Freunde, das ist natürlich heftig, ja.
Ja.
Ja, und nach dem Ausweg, in Anführungszeichen, viel Zeit mit Gott zu verbringen, kam dann eine Phase, ja, wie würdest du die beschreiben? Das ist ja so ein sukzessiver Vorgang. Ja, wie ging es dann los? Was war das für ein Impuls, dann da sich mehr reinzuknien?
Auch das Gefühl, Gott gefallen zu wollen. Ich hatte ja keine wirklichen Ziele für mein Leben selber und dann, ich bin dann auch so in Kreise gekommen, wo es sehr viel um Geistesgaben ging, um im Geist sehen, so Engel und Dämonen sehen und Sprachengebet und Prophetie und getrieben wurde das Ganze, glaube ich, einfach von der Sehnsucht nach Liebe. Ich wollte geliebt werden und Gott ist die ultimative Quelle der Liebe, also wollte ich so nah wie möglich an Gott ran. Und dann hast du halt auch Prediger, die sagen so, ja, wenn du näher mit Gottes Geist verbunden sein willst, dann musst du 2 Stunden am Stück in Sprachen beten. Und ich habe das versucht und es war so langweilig und frustrierend. Und dann dachte ich, oh nein, das darf ich nicht denken, das darf ich nicht fühlen. Ich will doch näher zu Gott. Ich will im Geist leben und dann muss ich halt so und so viele Bibelverse auswendig lernen und das so oft wiederholen, bis ich es glaube. Genau, damit ich es dann glaube. Also es war auf der einen Seite so eine Sehnsucht, geliebt zu werden, auf der anderen Seite die große Angst vor der Endzeit. Ich habe hier vor mir, das seht ihr nicht, ich habe einen Stapel Bücher mitgebracht, die mich am meisten beeinflusst haben. Und da waren auch so zusammengefasst, jetzt geht's uns gerade noch gut, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Gesellschaft zusammenbricht und alles ganz, ganz furchtbar wird. Und wenn du dann noch nicht gelernt hast, mit Gott zu leben und deine Sinne zu verachten und nur aus dem Geist zu leben, dann wird es dir richtig schlecht gehen. Ja, also nach dem Motto, bereite dich auf die Endzeit vor, bereite dich auf die große Ernte vor, bereite dich vor. Und das hat mich wahnsinnig gestresst. Ich habe teilweise mich am Wochenende eingeschlossen und auf dem Boden geschlafen und die ganze Zeit nur gebetet, dass ich irgendwie bereit bin für die Endzeit. Ja, das war ganz schön furchtbar, weil ich nie wusste, wann ich denn bereit genug bin.
Boah, Ruth, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du das hier anvertraust.
Mhm.
Ich glaube, du bist nicht die Einzige, der das passiert.
Ja.
Oder der es vielleicht so geht. Und das ist auch gar nicht ein Thema. Wir haben mit Stefanie Butenkemper gesprochen und uns gefragt, wie kann es passieren, dass jemand sich jetzt in deinem Fall radikalisiert oder eben in eine ungesunde oder eine toxische Gemeinschaft gerät. Und das kann jedem passieren. Ist, sage ich mal, anfällig, in Anführungszeichen, haben wir herausgefunden, sind Menschen, die sich nach Zugehörigkeit sehnen und sich nach Liebe sehnen. Und das ist ja mal ungefähr das Urmenschlichste überhaupt. Das macht uns also alle vulnerabel. Und da ist es einfach total menschlich, wenn du sagst, hey, ich wollte nur geliebt sein. Vielen Dank, dass du das hier gerade so erzählst. Auch so die Mobbing-Erfahrungen. Jeder kann Opfer von Mobbing werden. Es gibt nicht das typische Opfer. Das hängt nicht an dir. Das hängt an den Leuten, die das getan haben. Und an der Stelle einfach auch stellvertretend dich hier auch, also du bist hier auch eine Stimme und vielleicht gibt es auch einige Leute, die hören das und denen geht's vielleicht ähnlich. Seid mutig. Mhm. Seid mutig zu sagen, hey, ich bin es wert, gesehen zu sein, ich bin es wert, geliebt zu sein und ich muss es mir nicht verdienen. Genau, einfach weil wir einfach gerade so den unglaublich, ich habe das Gefühl, sehr sensiblen Start hier gerade haben, dieses Gespräch. Und wir einfach wollen, dass du dich hier in diesem Gespräch komplett wohlfühlst.
Mhm.
Was möchtest du denn erzählen von einem Buch, was du auf gar keinen Fall empfehlen willst? Hast du irgendein von diesem Stapel Bücher, hast du irgendein Buch dabei, wo du sagst so, das auf keinen Fall. Jetzt beste Anti-Werbung.
Das habe ich sogar doppelt.
Du hast es sogar doppelt.
Ich habe das dreimal gekauft, ein Exemplar zum selber lesen, eins zum Verleihen und eins zum Verschenken. Ich habe das auch durchmarkiert mit Textmarkern und so. Es heißt Das Leben aus der Fülle des neuen Bundes von Rainer Törtler. Basically ist diese ganze neue Bundsache hat mich so richtig reingeritten auch. Weil das generell, diese eine große Sache im Christentum, ich check's nicht. Ich wurde christlich erzogen und ich check's nicht. Die Sache mit dem Tod und dem neuen Leben. Das Buch besagt praktisch, dein altes Leben ist vorbei. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du ein neuer Mensch. Und dann ist halt der neue Bund. Und das heißt, du fühlst nichts mehr. Deine fünf Sinne lügen. Du bist komplett Rille. Es zählt einfach nur noch Jesus in dir. Und alles Alte ist Vergangenheit. Und das ist alles weggezaubert. Und es zählt nur noch das neue Leben. Und Rainer Törtler, den habe ich mir von allen Predigern am meisten gegönnt. Und ich sag nicht, dass der irgendwas Schlechtes gesagt hat. Aber ich habe ihn, oh Mann, habe ich ihn falsch verstanden. Ich habe den Fehler gemacht, meine Heiligkeit an seiner Heiligkeit zu messen. Und er meinte dann sowas wie, ja, irgendwie Paulus hat mal gesagt, so Sabbate, das ist Zeug für die Juden. Und er hat die letzten Monate keinen einzigen Tag frei gehabt, sondern nur noch gearbeitet.
Jetzt für die Hörenden, die vielleicht mit dem Wort neuer Bund nicht so viel anfangen können, ich gerade einfach mal einen Einschub machen, damit wir einfach ein bisschen verstehen, worum es in diesem Buch gehen könnte. Es gibt den alten Bund, es gibt den neuen Bund. Manche übersetzen es auch, es gibt das Alte Testament und das Neue Testament. Es gibt verschiedene Bünde, von denen in der Bibel die Rede ist, wo Gott einen Bund mit einem Menschen schließt. Also einen Vertrag oder einen Zusammenschluss, also ein Verbündnis. Jemand sich mit jemandem verbündet, wie ein Bündnispartner, so. Und der alte Bund zusammengefasst oder die alten Bünde zusammengefasst ist mehr oder weniger der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, der Bund des Mose, auch oft genannt, Bund von David und Bund von Noah und von Adam und keine Ahnung. Aber der Bund von Mose ist so der gängige, wenn es so um die Begründung des Judentums geht, wo sagt, Gott schließt einen Bund mit den Menschen und dann ist diese Lehre des neuen Bundes, ist so, viele Christen glauben, okay, Jesus ist auf die Erde gekommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben, so um diesen Bund komplett zu erfüllen und damit auch gleichzeitig einen neuen Bund zu gründen. Also Jesus besiegelt durch sein Blut einen neuen Bund mit Gott, den er mit sich selbst schließt. Also Gott schließt mit seinem Sohn und sich selbst damit den neuen Bund. Und an dem kann jeder teilhaben, der kann nicht mehr gebrochen werden. Alles, was im alten Bund, mehr oder weniger auch mit den Gesetzen im Alten Testament zu tun hatte, das ist im neuen Bund einfach anders. So, die sind ein bisschen ausgeklammert. Die sind eigentlich abgeleitet, rausgekürzt so ein bisschen. Dadurch, dass Jesus es ja schon vollbracht hat. So, Jesus hat das Gesetz erfüllt, ausgefüllt, so wie man es auch immer deuten mag. Und
ich schrieb mich hier über Kopf und Kragen.
Das ist eigentlich eine voll gute Nachricht. Eigentlich müsste das total befreien.
Ja.
Aber
also dieses, der alte Bund hat sehr viele Gebote gehabt und End of Story war, keiner konnte sie halten. Mhm. Jesus kommt her und sagt, hey, komm, lass uns das einfach mal erfüllen. Ich sterbe mal komplett eure komplette Schuld weg. Und dadurch möchte, sage ich mal, diesen Bund begründen und du kannst daran teilhaben. Komplett kostenloses Abo. Deine komplette Schuld ist weg.
Ja.
Du musst nur einsehen, dass du Schuld hast.
Und du musst sterben. Und das ist der Punkt, an dem ich mir das Genick gebrochen habe. Der alte Mund muss sterben. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, hast du dann das neue Leben von Jesus praktisch als Leben.
Und es ist der Gedanke, in Jesus sind wir eine neue Schöpfung.
So. Ja.
Und dann ist aber natürlich, wenn man sagt, okay, ich gehöre jetzt zu Jesus, ich glaube jetzt an Jesus. Und dann schimpft man trotzdem nochmal mit seinem Mund und hat nochmal Streit mit seiner Frau. Oder hinterzieht weiterhin Steuern und keine Ahnung und macht immer noch Fehler. So, obwohl man ja doch zum neuen Bund gehört. Und das ist natürlich eine Dissonanz. So, da ist so dieses einerseits, hey, Jesus hat doch alles dein Leben jetzt perfekt gemacht, aber hey, du bist immer noch ein Mensch, du hast immer noch Fehler. Das passt dann irgendwie nicht zusammen. Und dann kommt diese neue Bundestheologie, dass man sagt, ja, okay, nee, dein altes Leben, das muss noch sterben. Noch öfter. Und noch jeden Tag, so ungefähr. Und das kann eine sehr ungesunde Theologie kippen.
Das war bei mir tatsächlich so, dass ich teilweise richtig suizidal war, weil ich nicht wusste, wie ich mit dem Druck fertig sein sollte oder fertig werden sollte, nicht gut auf die Endzeit vorbereitet zu sein und immer noch zu leben. Also ich habe das mit dem Tod nicht gecheckt. Da war tatsächlich ein echt großer Leidensdruck da.
Als du erzählt hast, kam mir sofort der Gedanke, ja, zum einen habe ich Angst, nicht von Gott geliebt zu werden, wenn ich nicht genügend Leistung bringe. Und zum anderen habe ich Angst, weil Endzeit ist ja gleich und ich weiß nicht, ob ich wirklich safe bin. Das klingt,
ja.
Ist das so das Gefühl? Für mich wäre das ein wahnsinniger Stress.
Ja, auf jeden Fall. Und dann erstens die Frage, ob du wirklich safe bist, sagte ich, ja, Gott wird mich schon mitnehmen, aber wird er dann auch sagen, gut gemacht, meine treue Dienerin? Oder wird er sagen,
du bist gerade so durch Feuer gerettet worden.
Ihr müsst verstehen, Jesus war meine einzige Liebe. Ich war sozial isoliert. Und wenn ich dann in einen Bereich vom Himmel komme, der nicht nah bei Jesus ist, das war eine schreckliche Vorstellung. Ich wollte so nah wie möglich an ihn. Aber dafür musste ich halt so Dinge machen wie 2 Stunden in Sprachen beten. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man sich so einen Druck macht, dass man Gott in Anführungsstrichen hört? Ich habe irgendwelche Leute im Supermarkt angequatscht, ob ich für die beten kann, weil die gehumpelt haben. Und ich dachte, das wollte Gott von mir. Und ich habe mich einfach nur furchtbar gefühlt. Und die Person, die ich angequatscht habe, hat sich ebenfalls furchtbar gefühlt. Und ich war danach 2 Monate nicht mehr in diesem Supermarkt.
Boah, ja.
Nicht so geschämt.
Ja, das, ich glaube, da können ganz viele Hörende gerade mitfühlen.
Ja,
und sie feiern es, glaube ich, dass du genau diesen Satz gerade gesagt hast.
In dem Moment denkst du ja, oh, das ist das, was Gott von mir will. Und ich will ja nicht Gott enttäuschen. Und das ist ja der Heilige Geist. Und trüb den Heiligen Geist nicht. Auf keinen Fall darfst du den Heiligen Geist verletzen. Da habe ich sowas.
Du triffst selber eine Entscheidung.
Ja. Ich habe mal den Geist gefragt, welche Socken ich anziehen soll morgens.
Oh.
Also, das.
Und erzählt, dass du auch Leuten auch im Kontakt warst, dass du auch in der Gemeinschaft irgendwie warst, in der Gemeinde oder Familie. Wie haben die auf deine Veränderung reagiert oder hast du mit jemandem drüber sprechen können?
Meine Eltern haben sich Sorgen gemacht. Wir meinen so, Mädchen, das haben wir dir nicht beigebracht. Wie kommst du drauf? Ich dachte, die verstehen es einfach nicht, die glauben nicht richtig, die haben einen viel zu laschen Glauben, die sind lau. Die müssen heiß sein. Und ich habe nicht hier drauf gegeben und dachte, ihr müsst einfach auch mal euch hinknien und Bibel lesen und ernsthaft glauben. Sorry, aber so war es. Ich war dann, als ich von meiner Heimatgemeinde weg war, in einer großen Gemeinde, die hatten so 300 plus Mitglieder, aber da bin ich komplett untergegangen. Also war ich nur im Gottesdienst und bin nach Hause und hatte nicht wirklich Kontakt. Dann war ich in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Ich bin von der Pfingstgemeinde in eine landeskirchliche Gemeinschaft gerutscht. Das war interessant.
Es ist mir auch passiert.
Nein.
Doch. Das ist ja spannend. Wie hat sich das dann entwickelt? Wie war deine Ankunft in der LKG?
Also ich dachte zuerst, es wäre eine Sekte. Die haben sich nur die Gemeinschaft genannt.
Gut, anderes Wording. Manche sagen Kirche, manche sagen Gemeinde, die sagen Gemeinschaft.
Ja.
Gemeinschaftsstunde heißt der Gottesdienst vielleicht dort bei dir noch.
Ja, genau. Ich war schon mal in der Sekte der christlichen Wissenschaft. Da dachte ich, es sind einfach nur ein paar Professoren, die an Gott glauben. Deshalb war ich da ein bisschen vorsichtig. Und die haben halt in dem ersten Gottesdienst, wo ich da war, haben die ihr Gemeinschaftsgelöbnis dort alle zusammen gesprochen, wie so ein Glaubensbekenntnis. Das fand ich gruselig, aber an sich bin ich dorthin gekommen durch die Jugend, weil es da junge Leute in meinem Alter gab.
Wie alt warst du da?
23, so ungefähr.
Also eine Handvoll andere junge Erwachsene in der gleichen Lebensphase.
Ja. Genau.
Würdest du sagen, du hast dann dort Anschluss gefunden?
Ja.
Wie haben sich diese Beziehungen dann dort auf deine Radikalität Einfluss gehabt? Hat sich das dadurch verändert? Waren die da auch so? Hast du die anderen radikalisiert oder wie hat sich das entwickelt?
Ich habe leider die anderen radikalisiert.
Nein!
Die landeskirchliche Gemeinschaft ist ja schon ziemlich ernsthaft dabei, sag ich mal. Und ich war total positiv überrascht, dass sie mich als Pfingstlerin so halb haben auch predigen lassen und Jugendstunden halten lassen. Und dann war ich im Teenkreis und habe den Teenkreis mitgestaltet. Ich war ja dann schon eine der älteren jungen Leute und ich glaube, ich bin voll so zu einer Vorbildsfigur geworden. Dort sind auch einige der Jüngeren zu mir gekommen und haben mich um Rat gefragt. Und ich hatte sogar eine geistliche kleine Schwester, die war so 14 und ich habe voll in ihr mich selbst wieder erkannt, als ich so alt war, in den ganzen Struggles und habe mir vorgenommen, für sie jemanden zu sein, den ich damals gebraucht hätte, falls es grammatikalisch korrekt ist. Aber ich glaube, der Sinn kommt rüber. Ja, genau, wir haben uns praktisch jede Woche getroffen und rückblickend muss ich sagen, ups, weil ich habe ihr natürlich all diese Bücher auch empfohlen und ihr diese ganzen Links geschickt. Und
hat sie die gelesen? Genau. Hat sie die Links angeschaut?
Ja.
Ah, scheiße.
Okay. War denn dein Lebensgefühl immer noch, wie du es bei der letzten Frage erzählt hast? Hat sich das zwischenzeitlich schon verändert?
Also es war immer mal so phasenweise. Nachdem, also was ich vorhin angeschnitten hatte, ich hatte diese eine Passage in einem Buch gelesen und habe tatsächlich den ganzen Tag durchgeheult. Und danach habe ich dieses Buch nie wieder angefasst. Dann hat sich's ein bisschen verbessert. Aber dieser Endzeitdruck, der war immer noch da. Ich habe auch eine Mentorin kennengelernt, also meine Arbeitskollegin, meine geistliche Mutti, die mir auch sehr viel selber geteilt hat von diesen Büchern, hat mir viele Bücher geschenkt, hat mir viele Links geschickt. Also es gibt ja diese WhatsApp-Statusmeldungen und da stand dann auch sehr viel, auch wirklich krasses Zeug. Auch wirklich krasses Zeug, also nicht nur Endzeit, sondern auch Bill Gates frisst Kinder oder irgendwas also mit...
Bei ihrem Status, aber nicht bei dir, das hast du nicht.
Das habe ich nicht geteilt. Und ich dachte so, wow, das ist so krass und ich kann es nicht nachweisen. Ich kann nicht sagen, nee, stimmt nicht. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, ja, das stimmt und das ist total wahr, weil ich habe schon genug Probleme, sag ich mal. Also gerade zur Corona-Zeit war das ganz schlimm, wo ich auch so einen Druck hatte oder in der Zwickmühle war, wo ich nicht wusste, wie reagiere ich jetzt. Ich mag sie total, ich schätze sie total als Person und sie war für mich so ein Vorbild im Glauben und auch von ihrer Persönlichkeit. Das, was ich gelitten habe, strahlt sie an Liebe und Freude aus. Ich frage, wie geht denn das? Und dann auf der anderen Seite diese Nachrichten, wo ich dachte, schwierig.
Ja, sehr.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Kaum noch. Ich habe die Arbeit vor anderthalb Jahren verlassen. Und seitdem, also wir haben uns halt früher zum Beten getroffen und uns erzählt, was wir gegenseitig im Geist sehen und dass da im Innenhof des Bürogebäudes ein Dämon steht und den haben wir dann weggebetet und...
War der dann noch weg?
Ja.
Ja, da war noch ein Fuß übrig.
Ja. Nee.
Ja.
Also das war nicht nur schrecklich, es war halt leider mehr schrecklich als cool. Schräg. Ja, schräg. Ja.
Kenne ich auch. Vor ein paar Jahren war ich halt auch noch voll in diesem... Es ist so eine bestimmte Theologie von Geister, die über eine bestimmte Region vielleicht auch herrschen.
Hm.
Nach dem Motto, hier in dieser Gegend, in der Nachbarschaft oder Stadt ist so ein bestimmter Geist sehr mächtig oder so. So in Daniel irgendwie diese Szene gibt, wo da der Erzengel erstmal mit dem Prinz von Persien oder so kämpfen muss, bevor er bei Daniel ankommt, der Erzengel Michael, und dann sagt, ja, sorry, dass ich dein Gebet so lange nicht beantwortet haben konnte. So, ich bin aufgehalten worden. Ja. Das interpretieren viele als, es gibt Geister, die regional eine Macht haben. Heute würde ich sagen, Quatsch.
Du hast gerade ein Thema aufgemacht, darf ich darauf nochmal eingehen?
Ja, klar.
Das Ding mit den Geistern und Dämonen. Ich habe viele lustige psychische Krankheiten. Und das Problem war auch, dass es hat halt angefangen mit einer Depression. Und ich habe halt die Depression versucht, mit Theologie zu behandeln oder mit Religiosität oder mit Gott. So, weil dann auch so Sprüche kommen wie, ja, Gott hat mich davon freigemacht und du musst nur beten und du musst nur dran glauben, dann heilt dich Gott und es ist irgendwie deine Schuld und du musst in deinem Vorfahren suchen und es ist alles dämonisch.
Erbsünde oder Flüche brechen.
Ja, ja.
Genau.
Sind. Ja, ja.
Kenn ich. Und auf der einen Seite...
Flüche und sowas, ja.
Auf der einen Seite hat es richtig viel Druck aufgebaut, weil es war ja meine Schuld und ich muss es irgendwie wieder wegkriegen. Und ich habe es auch nicht therapiert, weil ich dachte, ich kann das ja selber mit den Büchern. Ich muss auch niemanden belasten so. Die Seelsorger reden sowieso mit mir, weil sie dafür bezahlt werden, sonst scheißen die alle auf mich. So. Und dadurch, dass es aber eben nicht als richtige Krankheit anerkannt wurde, sondern als einfach irgendwas, was weggebetet werden kann, habe ich jetzt noch Borderline dazu bekommen. Was auch kacke ist.
Du hast eine Borderline-Diagnose?
Ja.
Yay. Du sagst ja, viele lustige psychische Krankheiten. Psychische Störungen.
Und noch viel mehr. Und das ist eben das Problem.
Werde ich kriegen. Werde ich Patient von Borderline. Wer?
Ja. Nein, das ist der Scheiß. Wenn du was hast, was nicht behandelt wird, dann baut sich das immer wieder mehr auf und baut sich immer mehr auf. Und gerade dieser Gedanke von, es ist nur ein Geist, es ist nur ein Dämon und es ist meine Schuld, dass ich zulasse, dass der mich piesackt oder so, führt einfach nur noch zu mehr Rückzug und dadurch baut sich halt so ein Scheiß auf wie Borderline.
Also Borderline ist jetzt, sage ich mal, eine Diagnose, die im Bereich der Persönlichkeitsstörungen ist. Also da ist, sage ich mal, Borderline-Bereich sind viele Symptomatiken von anderen psychischen Erkrankungen. Das sind aber erst nur die Symptome. Also die Depression ist das Symptom, nicht die Ursache, sondern ist dann das Tiefgreifende einfach beim Borderline. Zumindest von meinem Laienwissen her. Genau. An dieser Stelle, liebe Zuhörende, wir sind hier jetzt heute, wir sind keine Psychologen, wir sind keine Psychiater, wir sind keine Psychotherapeuten.
Mhm.
Also vielleicht eine sehr späte Triggerwarnung gerade. Wenn ihr mit Themen wie Suizidalität oder selbstverletzendem Verhalten oder anderen psychischen Störungen, wenn ihr euch damit schwer tut, dann hört diese Folge nicht alleine oder hört vielleicht auch eine andere Folge an.
Mhm.
Tut auf jeden Fall das, was euch gut tut.
Ja.
Und wenn ihr mit jemandem darüber sprechen wollt, dann sprecht und vielleicht auch mit jemandem, der professionell ist. Weil wir hören von Ruth jetzt gerade einfach auch eine Geschichte. Also Glaube, das ist es meine Ansicht. Glaube und Religion kann eine unglaubliche Stütze sein, kann eine unglaubliche Ressource sein, eine riesengroße Ressource, aber das sehen wir jetzt anhand von deiner Geschichte nicht zwangsläufig auch es ersetzen, eine Therapie ersetzen. Mhm. Ja, warst du vorher mal therapeutisch angebunden? Ich sehe dich gerade, du möchtest unbedingt davon was erzählen.
Ich möchte den Zuhörenden ans Herz legen, ihr dürft einen Therapeuten haben, der euch gut tut. Bitte, wenn der Therapeut nicht zu euch passt, wenn ihr den doof findet, ihr seid es wert, dass ihr einen habt, der zu euch passt. Ich habe so wenig von mir gehalten. Ich war bei einer, die habe ich dann irgendwann dahin manipuliert, dass sie von ihrem Großvater erzählt und mich in Ruhe lässt. Die war ganz schrecklich, hatte eine wesentlich größere Meise als ich. Also bitte tut euch das nicht an.
Gab es in dieser Zeit irgendein Buch oder Video, was dich herausgefordert hat oder was dich in eine Richtung gebracht hat, die dann im Endeffekt doch nicht gut war?
Naja, im Endeffekt doch nicht gut war das ganze Pamphlet mit dem der alte Mensch muss sterben, weil ich irgendwie nicht richtig hingekriegt habe, welcher Teil von mir der alte Mensch ist. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen mit dem Glauben aus der Kindheit, mit ich bin generell nicht gut, hat sich das so vermischt und ich habe irgendwie versucht, mich selber wegzuzaubern. Was mich sehr, sehr geprägt hat, ist auch dieses Buch, was ich schon mal angedeutet habe, wo ich dann ganz schön viel geheult habe. Und zwar ist das tatsächlich eine Bücherserie von Rick Joyner. Das ist ein Amerikaner, der bücherfüllende Visionen hat, richtig halt wie ein Roman geschrieben über, ja, Endzeit und über die letzte Christenheit. Die schlimmste Zeit praktisch dieser Radikalität, sag ich mal. Auf der einen Seite von der Angst getrieben, nicht gut genug zu sein und nicht genug für Gott zu tun. Und auf der anderen Seite auch Angst um meine Lieben, weil die nicht heiß genug glauben, weil die alle zu lasch sind, weil die nicht genug fasten, nicht genug beten. Und ich glaube, ich war in dieser Zeit leider auch relativ unausstehlich, weil ich so gerade im Kreis mit anderen Christen hatte ich immer so leicht den Verachtenden mit, ihr glaubt alle nicht richtig und ihr müsst viel heißer glauben und ja, das war ganz schön doof.
Was du gerade erzählst, es löst in mir Erinnerungen aus, die ich nicht haben will. Gerade mit so Prophetien und Endzeit-Prophetien und ich habe ja selber auch welche aufgeschrieben. Dann über München und keine Ahnung. Und,
oh ja.
Ja, und Träume.
Was meinst du mit Träumen? Hattest du damals eine Traumgabe oder Traumauslegung?
Ja. Prophetische Träume? Ja, genau. Ich habe Träume bekommen und konnte Träume auch relativ eindeutig auslegen. Also wenn mir jemand einen Traum erzählt hat, dachte ich, hä, warum fragst du dich, was es bedeutet? Ist doch super eindeutig, was es bedeutet.
Was war genau. Was fällt dir gerade ein Traum ein, den du erzählen möchtest?
Was vielleicht witzig ist, einmal konnte ich fliegen und hab's so, wie in so einem Actionfilm. Okay, jetzt klingt es ganz schön abgefuckt.
Das ist ein ganz normaler Traum bei mir.
Ich habe so Leute von hinten überwältigt, mit wie so einem Lappen aus Chloroform aufs Gesicht gedrückt und dann sind die umgefallen. Und das war aber der Heilige Geist. Also ich habe die wie mit dem Heiligen Geist beschenkt.
Oh, imagine
das war, einfach. Das war ja. Der Moment, was ganz schön ist.
Imagine einfach, jemand hat keine Ahnung, was Chloroform ist und kommst hin und sagst, in dieser Flüssigkeit ist der Heilige Geist.
Oh, ein Lappen und gehen in den Gottesdienst und riechen, lass die Leute daran riechen und sie werden voll frohlocken im Geist und werden direkt umfallen.
Okay.
Oh, aber das ist ein sehr guter Punkt. Wart ihr auch auf christlichen Veranstaltungen und war traurig, dass ihr nicht in Ohnmacht fallt oder total gruselig lacht?
Warst du eine von denen, die dann einfach bei dir nichts passiert ist?
Ich war so traurig, weil ich dachte, oh mein Gott, liebt mich nicht so oder ich glaube nicht ernsthaft genug oder was muss ich denn machen, um in diese Ekstase zu kommen? Und gleichzeitig muss ich ehrlich zugeben, ich fand es super abstoßend. Also ich fand es richtig seltsam, wenn, naja, ihr wisst schon.
Ich war auch auf solchen Veranstaltungen.
Und ich fand es auch total schreck, wenn Leute umgefallen sind. Da hat irgendwann einer für mich gebetet, so mit leichtem Druck auf die Stirn und ich bleib stehen. Und dann hat er irgendwann aufgehört, da dachte ich mir, naja, und da kam eine ganz spannende Geschichte, naja, wenn Gott wirklich will, dass ich auf dem Boden liege, dann soll er machen. Es tat einen Schlag und ich habe nach oben geguckt, was ist jetzt passiert. Da war keiner da, es hat mich wirklich umgehauen. Ich dachte, spannend. Also nur mal so.
Okay, das geht auch. Also du hattest wirklich so eine Erfahrung.
Ja, ja, ja.
Und dann auch, okay.
Vor allen Dingen, es tat einen Schlag und ich hatte keine Verletzung, gar nichts. Sehr seltsam, war auch nur einmalig.
Wirklich seltsam.
Ja.
Ja, aber ich kenne auch solche Veranstaltungen, wo dann genau in diesem Moment dann zugegeweise die Lüftung angemacht
wird. Ja, genau.
Moment, wo man dann dafür betet, dass der Heilige Geist kommt. So,
Wind des Herrn kommen und dann macht irgendjemand die Lüftung an und das fühlt sich an, als wenn oh, ein Rauschen und so weiter. Das ist ganz viel gemacht. Also es ist ganz viel gemacht am Ende des Tages bei Konferenzen oder so. Veranstaltungen.
Ich fand mich, also ich habe mich auch richtig schuldig dafür gefühlt, dass ich es irgendwann langweilig fand, dass 10 Minuten die gleiche Liedzeile gesungen wird. Und dann dachte ich, boah, ich müsste doch jetzt irgendwie in diesen Zustand der Anbetung kommen.
Tut mir leid, aber du hast einfach nicht den Musikgeschmack Gottes. Gott mag einfach 100-mal die gleiche Liedzeile wiederholt, ohne Reim und Versmaß und Qualität. Hauptsache gleich und you got the idea. Also man kann dem Teufel ja vieles vorwerfen.
Ja.
Aber nicht schlechten Musikgeschmack.
Genau.
Entschuldigung, wir gehen mal wieder zurück. Ruth, jetzt bist du heute hier in unserem Beichtstuhl und erzählst davon und es wirkt, als würdest du aus einem anderen Leben erzählen, so ein bisschen.
Ja.
Also du erzählst einfach von dir früher, da ist was passiert zwischendrin. Wie hat es angefangen, dass du gesagt hast, ja, nee, irgendwie so ganz meins ist es nicht? Wo war ein Punkt, wo du gesagt hast, nee, das passt so nicht?
War das jetzt überhaupt, ich frage nochmal rein, überhaupt so der Endstatus, wo du sagen würdest, das war deine krasseste Phase?
Ja.
Ja.
Schlimmer ist es dann nicht mehr geworden.
Ja.
Ich habe einen Georg kennengelernt.
Ah, das ist immer gut.
Georg kennengelernt
ist super.
Ich bin ein großer Fan von Georg kennengelernt.
Ja, ja.
Aber jetzt meine Micha. Also ich muss leider sagen, mir ging es einfach immer schlechter. Und ich habe so gemerkt, Gott stößt mich irgendwie ab. Angst unter vielen Menschen und so. Ich konnte nicht mehr in Gottesdienst gehen. Und das ganze Thema Gott und Glauben war so mit Druck verbunden, dass ich mich einfach komplett, zurückgezogen habe. Ich glaube, ich habe jetzt auch, keine Ahnung, 3/4 Jahr nicht mehr Bibel gelesen. Ich habe gemerkt, das schadet mir extrem. Mir geht's wirklich, wirklich schlecht. Ich konnte meinen Job nicht mehr machen, war krankgeschrieben.
Moment, was schadet dir extrem, nicht mehr Bibel zu lesen?
Nein, das extreme Glaubenszeug und das Verbissensein und so, das schadet mir und ich konnte das aber nicht trennen. Also und dieses Gerede von Gott ist gut, Gott hat dich lieb, das kam mir wirklich vor wie eine Lüge. Ich dachte, halt doch dein Maul, du hast keine Ahnung. Gott verlangt von mir, dass ich so und so viele Seelen für die Endzeit rette und Gott verlangt von mir das und das. Von wegen Gott hat mich lieb, ich bin Gottes Sklave. Und weil ich das nicht mehr unterscheiden konnte und weil ich nicht mehr glauben konnte, dass Gott gut ist und ich das, für Unsinn gehalten hat, habe ich einfach alles in die Ecke gestellt und ich war zu der Zeit auch nochmal in einer Klinik. Der Stand bis jetzt ist, ich habe mich sehr viel abgelenkt mit vielen Videospielen und fleißig sein. Oh, das ist noch ein gutes Thema, über das wir sprechen können. Ich mache mir ein Häkchen für später. Genau, und Sprüche 31, die tugendhafte Frau.
Oh ja.
Kurz noch zu Ende, wo ich jetzt gerade bin. Also ich habe mich sehr viel abgelenkt und habe erstmal großen Abstand von dem Thema Gott an sich genommen. Ich gehe noch in den Hauskreis, aber ich glaube, auch wenn ich jemandem von meinen christlichen Freunden davon erzählen würde, dass es mich gerade abstößt und der dann seine Hände ausbreitet und sagt, ich befehle dem Geist des Unglaubens zu gehen, dann denke ich mir lass mich in Ruhe.
Würden die das machen? Ist es passiert?
Ich.
Ist ja mega übergriffig.
Ja.
Ich habe, ein Problem bei der, sag ich mal, bei der neuen Bundgesellschaft ist auch, dass denn aller Schmerz oder alles Unangenehme irgendwie zählt ja zum alten Menschen. Und wenn du dann so erzählst, boah, mir geht's gerade psychisch echt nicht gut, dann sagt der, das kannst du ignorieren, das ist der alte Mensch, der ist tot und jetzt preist den Herrn, loben zieht nach oben.
Und schützt vor Wanken und Zweifel sind vom Teufel.
Ja.
Genau, und dann denke ich dir so, aber hör mir doch mal zu. Ja, halt dein Maul und freu dich. Genau, und deshalb habe ich ja noch teilweise aufgehört, davon zu erzählen.
das klingt, als hättest du auch eine ganze Weile einfach auch sehr, sehr, sehr schlechten Bezug zu deinen eigenen Gefühlen und deinem eigenen Körper zu haben.
Ja. So, ich habe halt versucht zu sterben. Da.
Das ist so ein sehr schlechter Bezug zu sich selbst. Ja, was hat dir da geholfen, dass du da, sage ich mal, wieder einen Kontakt gefunden hast?
Also ich muss ehrlich sagen, damit kämpfe ich noch. Ich bin in Therapie und ich habe einen Georg. Und ich nehme mir manchmal Zeit, in mich reinzuschauen, aber das kann ich nicht wesentlich länger als 10 Minuten, weil das ganze Zeug immer noch da ist, immer noch unter der Oberfläche ist. Und ich habe das auch, ne, stolz. Ich habe versucht, das irgendwie zu schaffen und bin dann richtig auf die Fresse geflogen und merk so, es ist vielleicht peinlich, aber ich brauche jemanden, der meine Hand hält, wenn ich mich fühle oder mich mit mir beschäftige. Das traue ich mich nicht alleine. Aber ich habe im März ein paar Termine und tatsächlich auch eine Traumaseelsorge gebucht. Und bis dahin schaffe ich das schon.
Du bist mittendrin, also du bist mittendrin auf deinem Weg. Es ist alle Achtung.
Ja.
Thank you for having me, though.
Ja, aus mittendrin zu erzählen, ist ein Ding.
Ja, das ist aber hallo. Stark. Also ich glaube, mit dir sprechen wir halt auch jetzt gerade, weil wir uns einfach auch kennen.
Ja, ja.
Und einen Fremden kann man schlecht einschätzen.
Darf ich von dem Sprüche 31-Ding erzählen? Ich glaube, das kennen vielleicht einige radikalisierte Frauen. Und zwar gibt's in der Bibel ein Buch, das heißt die Sprüche. Das mag ich sehr. Hat 31 Kapitel und ich habe immer jeden Tag ein Kapitel gelesen. Und ganz hinten steht ein Lied, das Lob der tugendhaften Frau. Also das wird in der jüdischen Kultur zum Schabbat immer vorgelesen, vom Ehemann an die Frau. Und ich habe das auswendig gelernt und in Schönschrift abgeschrieben und gerahmt in die Wohnung gehängt. Da steht so Sachen drin wie, sie verarbeitet Flachs mit willigen Händen. Und daraufhin habe ich mir eine Nähmaschine gekauft. Und ich kann überhaupt nicht nähen. Aber der Georg kann super gut nähen. Genau so muss ich sein. Und ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Und bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Und das war mein Bild von der perfekten Frau. Und aus irgendeinem Grund muss sie Stoff verarbeiten können. Und da ich erlöst bin von Gott, muss ich auch Stoff verarbeiten können. Vielleicht können sich einige Hörende auch damit identifizieren.
Wie denkst du heute über dieses Lied nach? Verbindest du irgendwelche neuen Gedanken? Was sagt dir der Text heute?
Ich lese ihn nicht mehr.
Abstand, okay, ja.
Ich fand es, also ich habe auch gedacht, ich darf niemals fertig Nahrung essen, weil da steht, sie ist nicht das Brot der Faulheit.
Okay, ja.
Ich denke mir, vielleicht kann ich mich einfach darauf konzentrieren, ich zu sein, anstatt zu versuchen, eine gute Ehefrau zu sein, weil dann habe ich so eine Maske auf. Zum Beispiel, mein Mann hat ja mich als Ruth geheiratet und nicht die Frau aus Sprüche 31, obwohl die Frau aus Sprüche 31 auf der Ruth aus der Bibel basiert. Genau, aber ich glaube, es ist allen mehr damit gedient, ich bin einfach ich, anstatt ich versuche auf Krampf zu nähen oder einen Acker zu kaufen oder ihr Herz trachtet nach einer Kleingartenanlage und sie erwirbt sie auch.
Okay, also du hast dieses Lied einfach auch sehr, sehr wörtlich genommen, um Gott zu gefallen eigentlich. So, ja. um einfach die Frau, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. So, das ist ja so eine Wording, was man sehr oft hört. Ja.
Auf jeden Fall, auch der stille und sanfte Geist, dachte ich so,
Wenn man es darauf reduziert, dann werden sehr, sehr viele tolle Gefühle ausgeschlossen.
Ja.
Ja, abschließend würde ich gerne noch erzählen. Also ich mag Gott immer noch und ich bin der Überzeugung davon, dass Gott so die Rettung für mich ist. Leider fällt es mir schwer, mich ihm zuzuwenden durch diesen ganzen Mist. Aber dafür habe ich ja verschiedene Therapeuten, die das hoffentlich mit mir durchstehen. Und ich komme nicht so richtig an die Bibel ran und ich würde gerne irgendwie nochmal alles löschen und von Neuem irgendwie das Christentum lernen. Und alles nochmal neu lernen. Und ich würde mich, glaube ich, lieber wirklich auf so Aspekte und Bibelverse konzentrieren wie: Gott ist der gute Hirte und er sucht nach mir und er hat mich lieb und er rennt dem verlorenen Sohn entgegen, anstatt laufe den Lauf und erkämpfe die Krone. Und das steht alles in der Bibel. Aber ich glaube, ich habe irgendwo die Gewichtung falsch gesetzt. Und es ist schwierig, weil wenn man radikal ist, dann ist alles, was in diese Richtung geht von Gott ist der gute Hirte, das ist zu lasch und zu lau. Aber ich würde gerne einfach nochmal von neuem Christentum lernen. Weiß nicht, ob das geht. Mal gucken. Ich kann gerade nicht irgendwie so gut an Gott ran, aber ich will ihn auf keinen Fall loslassen.
Angenommen, es gibt Hörer, die jetzt durch unseren Podcast hier sich so zum ersten Mal mit dem Christentum auseinandersetzen. Vielleicht von einer bestimmten Seite, von einer kritischen Seite. Aber was würdest du denen wünschen, die sich, sage ich mal, die jetzt gerade einfach Christentum kennenlernen? Auf was für Tipps oder was für Ratschläge würdest du denen mitgeben? So von dir.
Man sollte, glaube ich, Gott kennenlernen als jemanden, der sich wirklich für einen interessiert. Als Vater, aber als ein viel besserer Vater, als es ein irdischer Vater jemals sein könnte. Der deine Gefühle und deine Gedanken wirklich nachvollziehen kann und der nicht über dich drüber bügelt. Jemand, der sich für dich interessiert und Jesus als jemanden kennenlernen, der den dunkelsten Dreck, den du jemals verzapft hast, kennt und nicht geht, sondern dir Vergebung zuspricht und eine neue Chance gibt. Und nicht nur eine, sondern immer wieder und immer wieder eine. Und den Heiligen Geist als jemanden, der dich sanft inspiriert. Zu Sachen, die cool sind. Und von denen du weißt, auf die hättest du niemals selber kommen können, aber geniale Idee. Soweit die Meldungen.
Das Wetter. Es wird sehr schön, denn wir sind alle sehr inspiriert von Ruth.
Ja,
wirklich, ja. Wow. Ruth, vielen Dank für deine Offenheit. Du hast dich hier auch sehr verletzlich gemacht. Liebe Hörende da draußen, wir haben hier eine Geschichte, wo wir hoffentlich einfach sehr sensibel waren und trotzdem alle möglichen Gefühle mit abbilden konnten. Ruth, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns. Und ihr Lieben da draußen, bitte sorgt dafür, dass sich unsere Gäste bei uns auch richtig wohlfühlen.
Ja.
Indem ihr diesen Podcast liked, indem ihr uns eine nette Nachricht schreibt oder einen netten Kommentar schreibt, den wir vielleicht mit der Ruth auch teilen können. Ja, Ruth, hey, vielen Dank. Du hast eine Geschichte erzählt von eigentlich wie, so habe ich dich zwischendrin gehört, du Gott als einen versklavenen Gott kennengelernt hast.
Mhm.
Gerade einfach dabei bist zu sagen, so, nee, das. So kann es nicht sein, so gehe ich kaputt, da muss ich was dran ändern. Da bist du noch nicht am Ende, da bist du gerade noch mittendrin. Und deswegen vielen Dank, dass du uns da auf deine Reise ein Stück mit reingenommen hast.
Gerne, danke, dass ihr mich hattet. Ah, Englisch.
Thanks for having me.
Ja. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob das hier mein Platz hat.
Das wäre also meine letzte Frage jetzt. Kann es sein, dass du vielleicht einen Text hast? Du bist eine Schreiberin, du bist Poetin. Ich hatte gehofft, dass du was dabei hast.
Okay. Georg meinte, das ist gut. Mal gucken. Okay.
Leg los, wenn du bereit bist.
Quelle des Lebens. Dachte, ich hätte die Quelle des Lebens gefunden. Trank mich gierig voll, jahrelang. Nur, um dann festzustellen, nicht nur ausgetrocknet, sondern auch vergiftet zu sein. Mein Schmerz sei nicht wichtig. Halt die Fresse und freu dich. Meine Vergangenheit nichtig. Die einzige Vergangenheit, die ich haben durfte, ist das Kreuz. Wie sollte ich glauben, du interessierst dich für mich, wenn gleichzeitig alles, was ich fühl und denk, null und nichts ist vor dir? Die Traumata weggezaubert durch das Kreuz, alles wertlos, außer dir. Beim Heiler greifen wollen in Messers Schneide gelangt, bis ich selbst verschwinde. Selbstlosigkeit als höchste Tugend. Geleugnet, ich hätte mich noch. Dabei meine Reste tief, tief vergraben. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wie sollte ich mich dir öffnen? Schuldbewusst, immer noch nicht ganz tot zu sein, noch zu fühlen, zu hinterfragen, zitternd Befehle abzuholen für das neue Auferstehungsleben. Bei dir zu sein, gleichgesetzt mit dem Geständnis, noch nicht tot, geschweige denn auferstanden zu sein, die Endzeit im Nacken. Keine Zeit mehr für Leben, ich muss für den Kampf trainieren, gut genug sein, exzellent. Todesangst im Denkmantel, fürchtet euch nicht. Deines Opfers wert werden wollen, den wahren Glauben ergreifen. Aber ich fürchte sie nicht. Ich fürchte dich. Gott wird mich töten.